Horchamoin, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Gibt es ein Leben nach Uli Mali?
Wahrscheinlich nicht, aber Nürnberg muss es versuchen.
Es ist unglaublich, oder? Wir waren alle falsch gelegen.
Absolut, also ich hätte Stein und Bein geschworen, habe es auch öffentlich mehrfach gesagt, er wird nochmal antreten, Pustekuchen, er hat uns allen sozusagen einen Schock versetzt und uns überrascht und gesagt, nein, er geht in den vorgezogen ist relativ, er hätte nochmal antreten müssen, aber natürlich wäre er gewählt worden, er geht so gesehen in den vorgezogenen hauptberuflich politischen Ruhestand.
Ja, kann man aber sagen, hat er verdient vielleicht? Also er hat 18 Jahre, ist dann 2020 18 Jahre lang Oberbürgermeister.
Mit der schönen Formulierung, dass 18 Jahre Oberbürgermeister in einem normalen Menschenleben 25 Jahren entspricht, wenn man das dazu rechnet. Mali ist 59 nächstes Jahr, wenn er aufhört als OB, dann wäre er quasi, wenn ich nicht falsch rechne, 66, das ist dann ja tatsächlich ein richtiges Ruhestandsalter.
Ja, und ich finde, warum muss ich eigentlich jemanden verteidigen, ich habe nochmal kurz nachgeschaut oder nachgelesen, 2002 zum jüngsten, er war der jüngste OB-Kandidat Deutschlands, dann zum Oberbürgermeister gewählt worden, gegen Ludwig Scholz, also den damaligen CSU-Oberbürgermeister, Amtsinhaber. Insofern, wenn man 18 Jahre das Amt hinter sich gebracht hat, ich glaube schon, dass das eine durchaus respektable Leistung ist. Was ich ganz witzig finde, ist, dass jetzt darüber diskutiert wird, ist das sozusagen legitim? Also auf der einen Seite sagt man immer, man soll nicht am Amt kleben. Es ist gut, wenn Menschen frühzeitig dann auch erkennen, dass sie sozusagen ihren Zenit überschritten haben. Aber das wäre vielleicht die erste Frage auch. Ist das, oder eine Frage, hat er den Zenit wirklich schon überschritten?
Na, ich glaube nicht, dass er seinen Zenit überschritten hat, wenn es um den Intellekt geht. Er ist scharfsinnig, rhetorisch brillant und hätte bestimmt noch viel zu sagen. Ich glaube sehr wohl, das hat er ja auch ein bisschen anklingen lassen bei seiner Pressekonferenz, wo er den vorzeitigen Abgang angekündigt hat. Ich glaube sehr wohl, dass er ein bisschen durch ist mit den kommunalen Themen Nürnbergs. Er hat es sehr nett formuliert, aber irgendwie hat er dann doch schon mal alles gehört und die 98. Bürgerversammlung ist dann vielleicht nicht mehr ganz so prickelnd wie die zweite oder wie die 10. oder wie die 15. Also ich denke, das ist sicherlich ein Aspekt, dass man in 18 Jahren wirklich alles, was diese 500.000 Stadt zu bieten hat, einmal gehört hat. Und ja, wie immer im Leben, wenn man denselben Job über eine gewisse Zeit macht, ist es vielleicht dann mal langweilig. Ich kann da noch nicht mitreden. Bei mir war es so, dass ich bisher immer nach 4, spätestens 5 Jahren das Glück hatte, was anderes machen zu dürfen. Also
Uli Mali war ja 30 Jahre in der Politik, also ist ja nicht bloß 18 Jahre Oberbürgermeister, sondern 30 Jahre in der Politik und kommt aus einem politischen Elternhaus. Also ich glaube, er war bei den Falken gestattet.
In 7 Jahren, glaube ich, eingetreten SPD. In die Falken. Genau. Also seit über 50 Jahren, wie soll man sagen, links sozialisiert.
Ja, genau. Also bis in die Wolle rot gefärbt, wunderbar.
Ja, wobei er das ja gut verbergen konnte als Oberbürgermeister, muss man immer sagen. Viele richtig, haben ihn ja gewählt, trotz seiner Parteizugehörigkeit.
Ja, ist auch bei uns online immer wieder und in den Kommentaren klingt es immer wieder durch. Also man hat ihn gewählt, obwohl man, was weiß ich, CSUler ist oder auch teilweise die Grüne, wie auch immer. Und er hat ja auch dann noch eine CSU-SPD-Koalition, SPD-CSU-Koalition zusammengehalten, damit die CSU sozusagen auch auf Zwergengröße geschrumpft.
Genau, das war seine Taktik. Er hat immer, das wurde ihm oft ja auch vorgeworfen, wobei es ja seine Entscheidung ist als Stadtoberhaupt, er hat sich immer gescheut, das Bündnis mit den Grünen einzugehen. Die wettern auch ziemlich gegen ihn, jetzt so in den politischen Nachruf in An- und Abführungszeichen, die es ja jetzt gibt bei so einer Entscheidung. Da war er immer ganz klar strukturiert. Wäre für ihn wahrscheinlich auch schwieriger geworden im Bündnis mit den Grünen. Die CSU konnte durch die Merkel'sche Umarmungstaktik sozusagen immer, genau wie du sagst, klein halten. So wie es der SPD in der GroKo geht, ging es der CSU über Jahre hinweg in dem informellen Bündnis. Es gibt ja in einem Stadtrat keine Koalition, aber de facto war es ja so, in dieser informellen GroKo in Nürnberg. Also da hat die SPD immer gut abgeschnitten und Mali hat davon profitiert, keine Frage.
Also er war sicherlich auch der Leuchtturm, ganz klar, hat auch die SPD dadurch nach oben gezogen, hat durch seine Kandidatur auch etliche Mandate sozusagen mit in den Stadtrat hineingezogen. Gleichzeitig verhindert aber so ein omnipräsenter Oberbürgermeister auch, dass sich jemand anders an seiner Seite profilieren konnte.
Ja, das ist schon eher eine Frage, über die, glaube ich, es sich lohnt zu diskutieren. Hat Mali verhindert? Hat es verhindern wollen? Ist es unterblieben? Also da, finde ich, gibt es verschiedene Aspekte. Tatsache ist, dass es innerhalb der Nürnberger SPD, und das ist dann doch bemerkenswert, weder eine Kronprinzessin noch einen Kronprinzen gibt. Und ja, es ist sicherlich schwierig, unter dem sozusagen großen Schatten, vielleicht sogar allmächtigen Schatten des Oberbürgermeisters Mali groß zu werden. Aber vielleicht war das auch gar nicht so erwünscht, sage ich jetzt mal ketzerisch.
Ja, bleiben wir vielleicht mal so bei seiner Amtszeit. Was bleibt von Uli Mali? Er war ja oder ist ein begnadeter Redner. Er ist ein super Rhetoriker. Er hat immer gerne auch die großen Themen, die großen Zusammenhänge aufgegriffen in seinen, zumindest Neujahrsempfang zum Beispiel bei den großen Reden auch. Er hat die solidarische Stadtgesellschaft, war ein ganz, ganz wichtiges Thema, das er in den unterschiedlichsten Facetten auch immer wieder angesprochen hat. Hat er die Stadt auch in diese Richtung wirklich bewegt? Hast du das Gefühl oder ist vieles angefangen worden und dann vielleicht doch liegen geblieben?
Nee, das Gefühl habe ich ehrlich gesagt nicht, dass vieles liegen geblieben ist. Sein Zwei-Wort-Programm, die Solidarische Stadtgesellschaft, die finde ich, hat er mit bemerkenswerter Kontinuität auf die Straße gebracht. Er ist für mich Deutschlands bester Streetworker, so würde ich ihn mal bezeichnen, weil er anders als viele OB-Kollegen eben sich keine Denkmäler in Form von Bauwerken gesetzt hat. Es war ihm nie wichtig. Dafür schätze ich ihn auch und seine Amtsführung. Ihm ging es wirklich darum, diesen Kitt der Stadtgesellschaft irgendwo zu stärken, die ja sehr löchrig war, als er antrat, die immer noch löchrig ist, aber vielleicht noch viel, viel löchriger wäre, wenn er eben nicht mit seiner Programmatik ganz bewusst als oberste Zielsetzung, es war seine oberste Priorität, die solidarische Stadtgesellschaft hier in Nürnberg möglich zu machen, wenn das nicht ganz bewusst ganz oben auf seiner Agenda gestanden wäre. Insofern finde ich, dass er sehr erfolgreich bilanzieren kann, dass er ganz beruhigt in den Ruhestand gehen kann. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es bei diesem Thema, gleich wie er ihm folgt, einen Bruch geben wird, vielleicht auch geben muss, weil der neue Amtsinhaber sehr unwahrscheinlich exakt dieselbe Sichtweise auf dieses Thema haben wird.
Du glaubst dann eher, dass in der Nachfolge, dass es eher die strittigen Themen dann eher angepackt werden? Also wir nennen mal Frankenschnellweg, Anbindung des Flughafens. Also das sind ja Dinge, die er elegant liegen hat lassen. Das ist ihm aber nicht, ja, war ja nicht zum Schaden sozusagen. Er ist der Diskussion nicht aus dem Weg gegangen, aber er hat immer wieder Wege gefunden zu sagen, aus welchen Gründen auch immer, müssen weitere Gutachten, Moratorien, was auch immer. Genau. Also eigentlich sehr klug angepackt, sodass es eigentlich nie zum Bruch kommen konnte oder auch diese Stadtgesellschaft nicht an so einem Thema auseinanderbrechen konnte.
Naja, er war, ich muss sozusagen nur eins ergänzen, nicht nur der erfolgreichste Streetworker der Republik, er war sicherlich auch der erfolgreichste Moderator einer deutschen Großstadt. Also seine Amtsinterpretation war ja eine eher moderierende. Er hat sich selten hingestellt und sozusagen Basta-Politik betrieben. Er hat ganz oft versucht, die unterschiedlichen Interessen zusammenzuführen. Das kritisieren ja auch viele an ihm. Das kann man, finde ich, auch in Teilbereichen kritisieren, wenn man sich Projekte wie den Frankenschnellweg und seine quälend lange Vorgeschichte anschaut. Oder aber auch die Nordanbindung, die ja beileibe nicht beerdigt ist, wie es ganz suggeriert wird. Die liegt schlicht und einfach auf Eis. Das ist eine Taktik in der Politik, die kann man fahren. Das ist natürlich die letzte konsequente Entscheidung vielleicht auch ein bisschen scheut, dann, wenn sie nicht getroffen werden muss. Mali kann für sich behaupten, um das ganz klar festzuhalten, und bei ihm hat und wird es keine Nordanbindung geben. Er kann aber nicht behaupten, diese Nordanbindung würde es nie geben. Also das ist sozusagen ein bisschen auch Teil der Wahrheit, wenn man auf seine politische Vita blickt. Ich würde es nicht schlecht reden, aber da hat er eine andere Interpretation der Amtsführung gehabt, als das viele andere Oberbürgermeister in Deutschland an den Tag legen.
Und er kann sich auf jeden Fall des Lobs der CSU erfreuen in Form des bayerischen Ministerpräsidenten. Oh ja. Also natürlich ist klar, wenn er jetzt abtritt, kann ein so ein Lob, ist vielleicht nicht mal vergiftet, nö, aber man kann das Söder ganz offen sagen, und zwar der beste Oberbürgermeister in Deutschland und die Lichtgestalt der SPD in Bayern.
Ja, da war Söder ausnahmsweise mal ehrlich. beim Nockerberg-Anstich hat seine Frau ja den verräterischen Satz gesagt, er sei ein Schauspieler, aber da hat er, glaube ich, mal nicht geschauspielert. Söder hat es wirklich so gesehen. Die beiden haben ja in ihrem Verhältnis eine lange Vorgeschichte, haben sich gerieben, haben sich manchmal auch gestritten und haben sich lange nicht gemocht. Sie haben am Ende tatsächlich dann ein Vertrauensverhältnis, ein sehr, sehr enges sogar gehabt. Sie konnten miteinander gut umgehen. Sie haben via SMS kommuniziert und der eine konnte sich auf das Wort und kann es auch noch des anderen verlassen. Insofern ist diese Aussage von Söder, die Bewertung der malischen Amtszeit, eine ehrliche. Natürlich, Söder wäre nicht Söder, wenn er in dem unausgesprochenen nächsten Satz nicht sagen würde, jetzt holen wir jetzt gleich die CSU, uns diesen OB-Sessel. Also da, glaube ich, sind die Vorbereitungen nun seit wenigen Tagen angelaufen. Das wird ein Wahlkampf in Nürnberg werden, den die Stadt so noch nicht erlebt hat. Eine Materialschlacht, eine Social-Media-Schlacht. Die CSU wird nichts unversucht lassen nach den 6 Jahren Ludwig Scholz, die bisher ja die einzige Durchbrechung der SPD-Phalanx hier in Nürnberg mit sich brachten nach diesen kurzen 6 Jahren, jetzt versuchen dauerhaft den OB-Sessel in dieser Stadt zu erobern. Und sie hat gar nicht mal so schlechte Chancen.
Genau, also die Chancen stehen ja nicht schlecht. Die SPD bayernweit weiterhin im Tiefflug. Mhm. Und ja, natürlich ist das eine Prestigegeschichte, eine der Großstädte erobern zu können, war ja schon immer ein Riesenthema in Bayern, wenn eine Großstadt die CSU erobern konnte, weil sie halt weitgehend in SPD-Hand noch waren oder sind. Aber die CSU hat es vielleicht doch auch ein bisschen noch auf dem falschen Fuß erwischt. Vielleicht haben sie selber auch nicht so damit gerechnet. Also wer sind denn die Kandidaten, die sich warm laufen? Wir haben schon mal, glaube ich, über den Markus König haben wir mal geredet. Mhm. Der hatte ja auch schon den ein oder anderen überregionalen Zeitungsartikel bekommen als möglicher Kandidat. Genau. Und dann gibt es ja noch den Sebastian Brehm, der habe ich auch nochmal nachgeguckt. Ich glaube, mit 24% gegen Uli Mali damals verloren hat.
Der letzte Leidtragende, der gegen Mali verlieren musste. Es ging ja los mit Ludwig Scholz, als Mali antrat. Dann, wenn ich es recht im Kopf habe, musste Clemens Xell den Kopf hinhalten, genau, und antreten. Ja. Dann Sebastian Brehm. Die beiden werden gehandelt, wobei ich die Bremen-Option, weiß ich nicht, ob das sehr wahrscheinlich ist. Ich denke mal, wahrscheinlicher ist Markus König, einer sozusagen aus dem Stadtrat, der Fraktionsvorsitzende der CSU im Stadtrat. Gehandelt wird noch, der war aber immer nur sozusagen der Alternativkandidat, wenn es darum gegangen wäre, wieder einen gegen Mali ins Rennen zu schicken. Dann hieß es immer, das kann der Wirtschaftsreferent Michael Fraß machen.
Ah, okay.
Der wird immer noch genannt, interessanterweise. Einige wenige bringen den Namen Kerstin Böhm ins Gespräch, Fraktionsvize der CSU, eine Frau, was für Nürnberg ja, finde ich, sehr, sehr spannend, meines Erachtens auch durchaus mal in der Zeit wäre, dass die Stadt in Frauenhand kommt. Und dann wird es bei der CSU aber auch schon dünn. Michael Frieser wird genannt, aber ich glaube, weder hat er den Impetus, von der Bundes- auf die Kommunalpolitik zu wechseln, noch hat er das richtige Alter für eine erstmalige OB-Kandidatur. Er ist halt auch schon länger im Geschäft. Also die sind tatsächlich auch nicht so richtig gut aufgestellt, wobei das für die SPD ja mindestens so gilt. Also insofern wird es ein Wahlkampf auf Augenhöhe. Man darf nicht unterschätzen, dass die Grünen sicherlich auch mit einem eigenen Kandidaten, sehr wahrscheinlich mit einer eigenen Kandidatin, würde ich mal prognostizieren, ins Rennen gehen. Die Grüne in Großstädten, das haben die jüngsten Wahlen gezeigt, sind stark, die sind ernstzunehmend. Also diese grüne Kandidatin oder der grünen Kandidat wird dann eher der SPD das Leben schwer machen. Also ich sag's mal andersrum, ein SPD-Wahlsieg im ersten Wahlgang, den kann man aus meiner Sicht ausschließen. Es wird zur Stichwahl kommen, wenn es dem CSU-Bewerber nicht gelingt, im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit zu schaffen. Und wer dann im zweiten Wahlgang in die Stichwahl kommt, neben dem CSU-Menschen, das ist die große Frage. Muss die SPD erstmal schaffen? Also es sind völlig andere Voraussetzungen, als sie bis vor wenigen Tagen noch als gesetzt galten.
Also wir können ja über die möglichen Kandidaten auch gleich noch ein bisschen reden, aber wahrscheinlich wird es ja wirklich so ein polarisierender Wahlkampf, weil wir haben zwei Themen genannt, Nordanbindung, Frankenschnellweg. Wenn die CSU das zu ihren Wahlkampfthemen macht, dann haben die sich positioniert. Mhm. Für die SPD wird es schwierig. Mhm. Die Grünen werden sich auch klar positionieren.
Die tun sich am leichtesten.
Genau, dann habe ich hier Pro, auf der anderen Seite Contra und die SPD sitzt da ein bisschen zwischen den Stühlen.
Genau, also die Moderation von Mali, wenn man so will, die ging so lang gut, solange Mali an der Spitze stand, weil er als Person sozusagen über allen Zweifeln erhaben war. Man hat Ulrich Mali gewählt, nicht die SPD, nicht eine Position zum Franken-Schnellweg, nicht ein Moratorium zur Nordanbindung. Man hat Ulrich Mali gewählt. Das kann man nicht mehr bei der nächsten Wahl. Und es wird also deutlich mehr um Inhalte gehen, weil die Personen, die antreten, eine deutlich geringere Rolle spielen werden, weil sie zwangsweise überhaupt nicht den Bekanntheitsgrad haben, den der Amtsinhaber hat.
Der bekannteste wird aller Wahrscheinlichkeit nach Christian Vogel sein, weil er als Bürgermeister von Nürnberg ja und als Chef von Söhr nicht immer geliebt sozusagen, aber er stand häufiger im Mittelpunkt, gleichzeitig auch für den Tiergarten verantwortlich. Also zwei Themen, die zumindest sehr publikumsträchtig sind. Volksbad, genau. Die Söder wird es ja erwecken, die Perle, die Jugendstilperle wird er ja zu neuem Leben erwecken. Mhm. Also Christian Vogel auf der einen Seite, dann fallen auch bei der SPD ein Brehm-Name, in dem Fall Thorsten ist es dann Brehm, der Thorsten Brehm, der zumindest als der Jüngeren, einer der Jüngeren ist, der auch einen Generationswechsel darstellen könnte. Und Frauen sind ja auch im Gespräch, also das wäre die Anja Preuß-Kammerer und die Stadträtin Claudia Arabacchi. Mhm. Die letztere wahrscheinlich noch relativ unbekannt wäre.
Fraktionsvize hat sich in einer Kampfabstimmung gegen die scheidende Frau Strohhacker bei diesem Posten durchgesetzt. Nee, gegen die Frau Lieberowas, Entschuldigung, damals durchgesetzt. Glaube ich, würde mich überraschen, die ist wirklich noch erst am Aufsteigen innerhalb der Fraktion. Preuß-Kammerer ist die Fraktionschefin.
Preuß, ein durchaus bekannter
Name. Preuß, ein bekannter Name, eine der SPD-Dynastien. Aus einer solchen ist ja auch Ulrich Mali ein Abkömmling. Ist allerdings, was Charisma, Redner, Talent anbelangt, für einen Wahlkampf, glaube ich, noch steigerungsfähig, würde ich mal formulieren. Inhaltlich natürlich topfit, kennt alle Themen auswendig. Es wird auch noch genannt der Kämmerer und Superreferent Harald Riedel, dem es inhaltlich alle zutrauen, von dem zwei Minuspunkte sozusagen angeheftet werden. Das ist momentan ja alles die pure Kaffeesatzleserei, aber zwei Minuspunkte. Das eine ist sein Alter, er ist nur unwesentlich jünger als Mali. Und der zweite ist, dass man immer sagt, ja, der ist vielleicht nicht so konsensfähig. Ist die Frage, ob man das sein muss als Kandidat, aber Riedel gilt dann in der direkten Auseinandersetzung durchaus mal als ruppig, kann er zumindest werden.
Und fehlt vielleicht auch ein bisschen so der Stallgeruch.
Ja, wobei, würde ich jetzt bei ihm gar nicht mal sagen, er war auch, so wie Mali, SPD-Fraktionsgeschäftsführer und hat als Referent wirklich einen super tollen Job gemacht, aber er ist jetzt, es geht ja immer um, Söder ist da ja die Benchmark, um den Bierzeltredner, wird er in so einem Wahlkampf durchaus eine Rolle spielen, wie trete ich auf, also Social Media wird wichtig, aber es waren ja auch die echten Auftritte wichtig und ich glaube schon, dass die Parteien da sehr drauf achten werden, wen sie da aufs Schild heben und da heißt es, ich kann das gar nicht bewerten, weil ich Riedel noch nie im Bierzelt erlebt habe, es heißt aber, dass er da vielleicht nicht der Stärkste sei.
Also wenn er nicht antritt, kann er zumindest weiterhin seiner Leidenschaft frönen, um mit Uli Mali zu den Bob Dylan Konzerten in Deutschland und europaweit wahrscheinlich.
Künftig wird Mali dann die treibende Kraft sein und sagen, hey, wieso hast du keine Zeit?
Genau. Harald. Dreht sich wahrscheinlich mal ein bisschen um.
Genau.
Ja, was ein bisschen noch zu kurz gekommen ist, fand ich jetzt auch bei uns selbst, so in unserer eigenen Berichterstattung, die Grünen. Also man kapriziert sich auch hier sehr stark auf SPD, CSU. Ja. Die Grünen, erstens mal mit einem super Wahlergebnis auch bei der Landtagswahl hier in Nürnberg. Und ja durchaus mit ein, zwei Namen, die auch Relevanz haben. Also wäre einmal die Verena Özgen, die im Landtag sitzt. Wir haben, also den kann ich schlecht einschätzen, denn Achim Mletzko ist ja so eine fast schon Urgestein, kann man sagen. Ja,
ich glaube nicht, dass der nochmal überhaupt bereit wäre zu kandidieren. Er hat auch ein gewisses Alter und würde mich wundern, wenn der nochmal in die Putsch steigt.
Mir fällt noch der Umweltreferent ein, der Peter Pluschke.
Geht in den Ruhestand, geht als Umweltreferent definitiv in den Ruhestand. Ich glaube, er hat sich auch auf den Ruhestand eingestellt. Es gibt im Stadtrat noch eine sehr spannende Frau, Britta Waldhelm, die ich während der Zeit, als ich noch im Nürnberger Stadtrat als Berichterstatter saß, als ja rhetorisch stark und inhaltlich kompetent erlebt habe. Keine Ahnung, ob es die vielleicht werden könnte. Also die Grünen haben sicherlich eine Diskussion vor sich. Da würde ich jetzt mal behaupten, dass sie sich auf eine Frau kaprizieren werden, was ich ja für ganz richtig erachte in dem Wahlkampf. Und ja, Verena Oskian ist eine starke Frau, ist allerdings jetzt gerade so landespolitisch erstmal eigentlich so richtig angekommen und hat, glaube ich, in ihrer persönlichen Zukunftsplanung eher den Landtag im Blick. Aber wer weiß, also die könnte das sicherlich gut.
Also wäre wahrscheinlich auch ein bisschen so die Parteiraison, ist vielleicht das falsche Wort bei den Grünen, aber die Chance hier in Nürnberg als Großstadt mit einer grünen Oberbürgermeisterin realisieren zu können, ist natürlich klar. Die Chance ist da,
die Chance ist groß. Ist
da. Und wie du sagst, also es wird sicherlich zu einer Stichwahl kommen und in der Stichwahl wird spannend. Also machen wir mal so ein Szenario, die SPD fällt im ersten Wahlgang raus, was einer Sensation einerseits gleich kommen würde, aber gleichzeitig würde das die Chancen für eine grüne Kandidatin deutlich erhöhen.
Deutlich erhöhen. Also das ist, wie gesagt, ein Szenario, das man jetzt nicht mehr ausschließen kann. Völlig undenkbar, unrealistisch bis vor wenigen Tagen. Da haben die Grünen bei dieser Frage OB-Kandidatur nie eine Rolle gespielt. Also es war wie überhaupt das Ganze immer vom Namen Mali überlagert wurde. Mhm. Und der ist jetzt halt einfach weg 2020. Er wird nicht mehr als OB-Kandidat antreten. Dort kann man sein Kreuz nicht mehr machen. Also werden die Wähler sich neu orientieren. Und es sind diese drei Parteien, eine von den dreien wird den Oberbürgermeister stellen und da würde ich jetzt momentan mich sehr schwer tun mit einer Favoritenrolle, wenn überhaupt, würde ich es der CSU zuweisen.
Okay, lass uns mal bei den Themen, politischen Themen bleiben. Was sind denn die Aufgaben? Was siehst du, was ist aus deiner Sicht so, was kommt nach 2020? Was sind die großen Herausforderungen, die sich einem neuen Oberbürgermeister, einem neuen Stadtrat in Nürnberg stellen? Also die Stadt ist ja so schlecht nicht aufgestellt, aber es gibt eine Reihe von Dingen, die auch hier Probleme bereiten. Also Wohnungsmangel haben wir aller Orten, in den Großstädten noch stärker als auf dem Lande, klar. Das ist sicherlich eine der Aufgaben. Aber was siehst du so als die Themen, die auf einen neuen Oberbürgermeister als erstes warten, was er auch anpacken sollte?
Ich würde mal als ein Oberthema, das Wohnen ist ein Dauerbrenner, ist in jeder Großstadt ein Thema, wird auch in Nürnberg eins bleiben. Der Siedlungsdruck hält an, die Stadt wächst, 535.000 Einwohner inzwischen. Da muss man was tun, da kann allerdings niemand und es wird auch niemand tun, Wunderwerke oder Wunderdinge versprechen, weil die gar nicht zu leisten sind. Glaube ich nicht, dass es das dominierende Wahlkampfthema wird. Ich denke, die Mobilität, die hat Zeug, nicht zum ersten Mal in Nürnberg das beherrschende Thema des Wahlkampfes zu werden. Welche Verkehrsströme möchte ich wie durch diese Stadt lenken? Das ist ein ganz, ganz dickes Brett. Beginnt beim Frankenschnellweg, geht weiter über die Thematik, wer hat Vorfahrt, Autofahrer oder Fahrradfahrer. Endet dann beim ÖPNV-Ausbau. Wo geht's hin mit der Nürnberger U-Bahn? Welche Pläne gibt's? Da ist viel Luft drin. Also das wird ein ganz, ganz großes Thema sein. Ein anderes Thema wird dann die Sicherheit, die Ordnung in dieser Stadt sein. Da wird die CSU sich profilieren. Das tut sie seit Jahren im Stadtrat, dank Malis Moderationsfertigkeiten.
Aber glaubst du,
ist, nicht so raus.
Ist das wirklich noch so ein Riesenthema?
Oh, das glaube ich wohl. Mhm. Ich glaube, das wird eins werden. Also es kommt ja immer darauf an, was man draus macht. Ich glaube, die CSU wird auf diese Karte gnadenlos setzen, wenn man sich den kommunalen Ordnungsdienst anschaut, den es in Nürnberg dank der CSU oder wegen der CSU-Intervention gibt. Nur deshalb, die SPD hat da immer so ihre liebe Not gehabt mit diesem Thema. Das ist ein CSU-Parade-Thema. Man hat Stadtteile, den Nürnberger Westen zum Beispiel, wo immer wieder mal suggeriert wird, dort sei es sozusagen um die Sicherheitslage nicht so gut bestellt. Es deckt sich nicht durch Polizeistatistiken, genau. Aber die gefühlte Unsicherheit, wenn man so will, auch ein Thema, das die AfD in Wahlkämpfe hineintragen könnte, wahrscheinlich auch tut, wird die CSU auch aufgreifen. Es gab mal vor nicht allzu langer Zeit die Aussage von Markus Söder, in Nürnberg würden sich ja Frauen nach 20 Uhr nicht mehr trauen, U-Bahn zu fahren.
Aber er hat ja die Tonlage komplett verändert.
Er hat verändert, nein, aber ich glaube, dass die Sicherheit, vielleicht auch gepaart mit Sauberkeit, auch das ist ein Thema, das Potenzial hat, kommen wird. Und der dritte Handlungsstrang wird, den kann man, glaube ich, unter dem Thema, also das erste war Verkehr, Mobilität, das zweite ist Sicherheit, Sauberkeit. Das dritte würde ich mal die Sozialstruktur in dieser Stadt bezeichnen. Also sozusagen ein Paradigmenwechsel, solidarische Stadtgesellschaft, ja, nein. Ich glaube, der SPD-Kandidat oder die Kandidatin wird die Linie Malis vorbehaltlos fortsetzen. Ich glaube, dass die Grünen auch da ziemlich auf einer Wellenlänge sind. Ich glaube nicht, dass die CSU das tun wird. Es geht bei Nürnbergs Lieblingsthema, den Kulturläden, der Subkultur los, klassisches SPD-Thema. All diese Fragen, die in den letzten Jahren gar nicht mehr gestellt wurden, die werden gestellt. Dann gibt es ein paar Großprojekte, um das abzuschließen, wo es sehr, sehr spannend sein wird, wie der künftige Amtsinhaber sich dazu positionieren wird. Die Kulturhauptstadt, die Sanierung des Reichsparteitagsgeländes, die Opernhaussanierung, das sind Dinge, wo man nicht alles umwerfen kann. Da gibt es Leitlinien, da gibt es Entscheidungen, da gibt es Pflöcke, die eingerammt sind, aber die natürlich immer davon leben, wie der Oberbürgermeister einer Großstadt, der einen sehr, sehr großen Handlungsspielraum hat, wie dieser Oberbürgermeister sich dazu positioniert.
Meinst du, es würde auch so weit gehen, Nürnberg, Stadt der Menschenrechte, wie man sich als Unterzeile auch gewählt hat, dass man auch hier eine andere Richtung einschlagen wird? Die Stadt hat sich ja zumindest manchmal auch auf sanften Druck hin dann immer klar positioniert, auch in einer Flüchtlingspolitik, aber auch im sozusagen in einer Art internationalen Rolle. Denkst du, dass auch hier das ein Wahlkampfthema sein könnte, dass man sich da von Positionen entfernt?
Das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass die Stadt sich das Label Stadt des Friedens und der Menschenrechte nicht mehr nehmen lassen wird. Dazu ist es auch viel zu erfolgreich als Co-Branding. Es hat ja das alte, ungeliebte Thema Stadt der Reichsparteitage abgelöst, dauerhaft abgelöst, muss man ja fairerweise sagen. Das ist ein gelungenes Konzept, wird ja auch mit Leben erfüllt, Menschenrechtsbüro etc., da ist viel passiert. Da würde ich jetzt mal behaupten, wird nicht Hand angelegt. Natürlich wird auch da die Sprachregelung eines neuen Oberbürgermeisters, einer neuen Oberbürgermeisterin interessant sein. Man kann so ein Thema ganz groß fahren, hat Mali getan. Mali war in jedem der Begleitgremium, in jedem Kuratorium, das sich mit dieser Frage beschäftigt hat, mit federführend, inklusive Jury für den Menschenrechtspreis, der alle 2 Jahre vergeben wird. Das kann man machen als Stadtoberhaupt, das muss man nicht machen. Also da kann es natürlich eine Verschiebung der Prioritäten geben, das würde ich nicht ausschließen.
Wir haben also reichlich Stoff für die nächsten Monate. Uli Mali hat uns eine Steilvorlage geliefert, dass im Podcast nicht langweilig
journalistisch
wird.
Journalistisch sehr ergiebig.
Genau, also wenn der Club dann abgestiegen ist, reden wir nur noch über Kommunalpolitik und Kommunalwahlen, die bevorstehen und warten dann, weil nach der Kommunalwahl ist es nicht mehr weit, bis der Club wieder in der ersten Bundesliga spielt. Also alles gut.
Einen schöneren Schluss kann es nicht geben, Matthias.
In diesem Sinne. Bleiben Sie uns gewogen. Wir haben demnächst wieder einen Gast. Ich weiß nicht, ob du schon was verraten
willst. 2 Wochen, Professor Wagner, den Leiter der Kulturhauptstadtbewerbung. Ein Besuch, der nun plötzlich auch an Dynamik und Fahrt gewonnen hat, weil die sind alle ziemlich ratlos. Die, da meine ich das Kulturreferat, die Kulturmanager der Stadt. Da ist Malis Abgang, wird gerne gleichgesetzt mit einer sinkenden Chance für den Titel. Wir sind gespannt.
Wir sind gespannt in 14 Tagen, aber wir hören uns natürlich auch nächste Woche wieder, indem wir einen Podcast produzieren werden. Wir wünschen euch eine wunderbare Restwoche, 20 Grad am Wochenende, dann wieder Sturm und Regen. Lasst euch gut gehen.
Bis Grillzeit beginnt. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.